Manchmal scheinen die Weichen unseres Lebens durch Entscheidungen anderer vollkommen falsch gestellt zu werden. Neid, Machtspiele und verletzte Ehre können ganze Lebensläufe durcheinander bringen. So erging es David, der vom eigenen König verfolgt wurde, obwohl er von Gott zum König bestimmt war. Die beiden Gestalten Saul und David stehen in einem scharfen Kontrast. Hier ein Mann, der Gottes Reich für seine persönliche Karriere und Familie missbraucht. Dort ein Mann, der mitten in Gefahr und inneren Konflikten von Gott bewahrt und geformt wird. In dieser Spannung zeigt Gott, wie ernst er sein Reich nimmt, wie zerstörerisch selbstbezogene Ambitionen sind und wie er gerade durch Verfolgung und Bedrängnis Menschen gewinnt, die seinem Herzen Raum geben. Sauls tragisches Ende, Warnung vor selbstgemachten Monarchien. Sauls Ende erschüttert, weil es nicht die Geschichte eines Unwissenden ist, sondern eines Mannes, der Gottes Stimme kannte und dennoch sein eigenes Reich suchte. Er war in Gottes Handeln mit dem Volk Israel hineingenommen, berufen, Träger eines Königtums zu sein, das den wahren König widerspiegeln sollte. Doch statt sich als Diener eines größeren Ganzen zu verstehen, begann er, die ihm anvertraute Herrschaft als Besitz zu betrachten. Als Samuel zu ihm sprach, der Herr hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es einem anderen gegeben, der besser ist als du, prallten Gottes Urteil und Sauls innerer Zustand hart aufeinander. In Sauls Reaktion wird sichtbar, wie sehr er die Königswürde mit seiner Person, seiner Ehre und der Zukunft seiner Dynastie identifizierte und wie wenig er Gottes Königtum als Ziel über allem sah. Aus dem tragischen Ende Sauls können wir vieles in Bezug auf Gottes Ökonomie lernen. Die Tragödie, die Saul widerfuhr, war ganz darauf zurückzuführen, dass er nicht in rechter Weise mit Gottes Ökonomie verbunden war. Gott führt seine Ökonomie auf der Erde aus und bezog Saul in seine Ökonomie mit ein. Anstatt an Gottes Ökonomie teilzuhaben und mit ihr zusammenzuwirken, war Saul selbstsüchtig. Gott wollte unter seinem auserwählten Volk sein Königreich aufbauen, doch Saul usurpierte Gottes Königreich, um seine eigene Monarchie aufzubauen. Dieses Missverhältnis erreicht im letzten Abschnitt seines Lebens einen beinahe beklemmenden Höhepunkt. Saul sieht das Heer der Philister, und es heißt über ihn, er fürchtete sich, und sein Herz verzagte sehr. Er sucht Gott, aber die Verbindung ist zerbrochen, der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume noch durch die Urim, noch durch Propheten. Der Mann, der einst in der Kraft des Geistes begann, steht nun leer da, eine Autoritätsfigur ohne inneren Auftrag, ein gesalbter König ohne lebendige Beziehung zum König aller Könige. In dieser inneren Leere greift er nach dem Verbotenen, geht zur Totenbeschwörerin von Endor und versucht, auf okkultem Weg eine Orientierung zu bekommen, die er im Gehorsam gegenüber Gott längst verloren hat. Seine Geschichte zeigt, wie geistliche Position, Begabung und frühere Erfahrungen gefährlich werden, wenn sie sich vom Zentrum lösen und zu einer Monarchie des eigenen Ichs werden. Sauls tragisches Ende ist darum mehr als eine Warnung vor groben Sünden. Es entlarvt, wie subtil sich das eigene Projekt in das Werk Gottes einschleichen kann. Unter der Oberfläche des Dienstes für das auserwählte Volk wächst das Bedürfnis, das eigene Bild zu schützen, den eigenen Einfluss zu sichern, die eigene Linie zu etablieren. Wo Gottes Reich nicht mehr das Ziel ist, sondern zur Bühne für das Selbst wird, trocknet der innere Fluss der Führung aus. Man kann noch agieren, planen, kämpfen, aber wie Saul steht man im Kern allein. Gerade darin liegt die ernste Seite dieser Geschichte, ein Herz, das Gottes Plan kennt und ihn zugleich zu den eigenen Zwecken beugt, verfehlt nicht nur die Fülle der Berufung, sondern läuft auf eine innere Verödung zu, die irgendwann auch äußerlich sichtbar wird. Gerade weil Sauls Weg so dunkel endet, leuchtet in ihm eine heilsame, tröstliche Klarheit für alle, die Gott dienen möchten. Gott duldet auf Dauer keine privaten Königreiche im Raum seines Königtums. Was zunächst wie Verlust erscheint, das Abringen unserer Selbstmonarchie, ist in Wahrheit Befreiung. Wo er das Zepter wieder an sich nimmt, muss zwar viel sterben, Ehrgeiz, Selbstrechtfertigung, die Sucht nach Kontrolle. Aber an die Stelle der krampfhaften Sicherung der eigenen Stellung tritt etwas anderes, die Freiheit, wieder Teil eines größeren Ganzen zu sein, getragen von Gottes Treue, geführt von seinem Wort. Wer im Licht von Sauls Ende bereit wird, das eigene Reich preiszugeben, erfährt, dass Gott niemanden fallen lässt, der sich seinem Reich neu öffnet. Aus der ernsten Warnung erwächst so eine stille Ermutigung, es ist nie zu spät, den Thron im eigenen Herzen zu räumen und Gott zu erlauben, dass er allein König ist. Da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es einem anderen gegeben, der besser ist als du. Und als Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz verzagte sehr. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume noch durch die Urim, noch durch Propheten. Sauls Weg spiegelt auf scharfe Weise, wie gefährlich es ist, wenn Verantwortung, Dienst oder geistliche Einflussräume sich mehr um das eigene Bild als um das Königtum Gottes drehen. Wo die Sorge um Ansehen, Erfolg oder die eigene Linie das Denken beherrscht, wird der innere Raum für Gottes konkrete Führung eng, und das Herz wird anfällig für Entscheidungen aus Angst, Berechnung und innerer Leere. Die Geschichte macht Mut, die eigene Rolle im Werk Gottes neu zu betrachten, nicht als Bühne, auf der sich das Selbst verwirklicht, sondern als Teil von etwas Größerem, das uns überdauert. Wer bereit ist, die eigene kleine Monarchie aufzugeben, öffnet sich für die Erfahrung, dass Gottes Reich nicht Last, sondern Befreiung ist und dass ein Herz, das ihm Raum gibt, selbst in schwersten Spannungen nicht ohne Antwort bleiben muss. David in der Zwickmühle, Gottes Souveränität mitten in unserer Verstrickung. Die Verfolgung durch Saul treibt David an einen Ort, an dem sich die Linien von Loyalität, Berufung und Überleben schmerzhaft kreuzen. Und David dachte in seinem Herzen, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen. Der Gesalbte des Herrn sucht Zuflucht ausgerechnet bei den Philistern, den Erzfeinden Israels. Aus dem Verfolgten wird der Leibwächter eines Philisterkönigs. Als die Heere aufbrechen, um gegen Israel zu kämpfen, steht David vor einer Situation, die sich kaum noch richtig lösen lässt. Treue gegenüber dem, der ihm Schutz gewährt, kollidiert mit der Zugehörigkeit zu Gottes Volk. Seine persönliche Integrität scheint in einem Geflecht von Umständen gefangen, das er sich nicht ausgesucht hat. Tatsächlich war David, weil Saul ihn aus dem Weg räumen wollte, gezwungen, in ein Land zu fliehen, das Israels größter Feind war. So gelangte David zu den Philistern, genauer gesagt zu König Achisch. Als die Philister ihre Heerlager sammelten, um gegen Israel zu kämpfen, geriet David, der inzwischen zum Leibwächter König Achischs geworden war, in das Dilemma, sich mit den Philistern eins machen zu müssen, um gegen Israel zu kämpfen. Dieses Dilemma war die Folge von Sauls Selbstsucht. Gerade an dieser Stelle wird Gottes verborgene Souveränität sichtbar. Die Fürsten der Philister misstrauen David und zwingen Achisch, ihn nach Hause zu schicken. So entzieht Gott ihn der Schlacht, in der Saul untergehen wird, und bewahrt ihn davor, mit dem Blut seiner eigenen Brüder besudelt zu werden. Die äußere Rückkehr nach Ziklag führt jedoch unmittelbar in eine weitere Katastrophe, die Amalekiter haben die Stadt verbrannt und Frauen und Kinder entführt. Aus dem moralischen Dilemma wird ein existenzielles. In dieser Lage, in der selbst seine engsten Männer daran denken, ihn zu steinigen, heißt es über David, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er sucht nicht einen schnellen Ausweg, sondern das Angesicht Gottes und fragt, soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Gottes Antwort führt ihn in die Verfolgung der Feinde, in der schließlich David alles rettete, was die Amalekiter genommen hatten. Rückblickend erkennt man in dieser Verkettung von Ereignissen nicht bloß eine Serie von Zufällen, sondern ein feines, wenn auch schmerzhaftes Führen. Durch Sauls Selbstsucht gerät David in eine Lage, in der jede Option belastet scheint. Doch mitten in der Verstrickung bleibt Gott der Handelnde, er verhindert den Kampf Davids gegen Israel, erhält seine Glaubwürdigkeit für das künftige Königtum und schützt gleichzeitig die Seinen durch eine geführte Gegenoffensive. Die äußere Verwirrung wird zur inneren Schulung. David lernt, in äußerster Spannung nicht in panischen Aktivismus zu verfallen, sondern sich im Herrn zu stärken, bevor er handelt. So wächst in ihm ein Herz, das fähig ist, später als König nicht aus verletzter Ehre, sondern aus Gottesfurcht zu regieren. In dieser Geschichte zeigt sich, wie Gott auch dort noch souverän handelt, wo unser eigenes Empfinden nur Verwicklungen, Sackgassen und Überforderung sieht. Dass David in das Lager der Philister flieht, geschieht aus Angst, dass Gott ihn aus der drohenden Schuld wieder herausführt, ist reine Gnade. Die plötzlichen Schläge, Verlust, Bedrängnis, Missverständnis sind nicht Ausdruck eines Gottes, der ihn fallen lässt, sondern Teil eines Weges, auf dem er ihn tiefer für sein Herz formt. Dieser Blick verändert die Wahrnehmung der eigenen unübersichtlichen Situationen. Nicht jede Verstrickung ist selbstverschuldete Untreue, manches ist Folge fremder Sünde, manches Ausdruck der Zerbrochenheit dieser Welt. Doch selbst dort, wo die Linien verworren sind, bleibt Gott fähig, die Fäden aufzunehmen, Schuld zu begrenzen, Würde zu bewahren und im Verborgenen ein Herz zu formen, das für seine Herrschaft taugt. Das Wissen darum nimmt nicht die Spannung, aber es schenkt eine leise, tragende Hoffnung, kein Weg ist so verfahren, dass Gottes Leitung ihn nicht in seine Geschichte einweben könnte. Und David dachte in seinem Herzen, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen. Und David geriet in große Bedrängnis, denn das Volk wollte ihn steinigen, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder wegen seiner Söhne und seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Davids Weg nach Ziklag zeigt, dass es im Leben mit Gott Zeiten gibt, in denen die Optionen nicht klar in richtig und falsch auseinanderfallen. Man findet sich in Situationen wieder, die durch die Entscheidungen anderer, durch äußere Zwänge oder eigene Ängste kompliziert geworden sind. Die Erzählung öffnet den Blick dafür, dass Gottes Treue in solchen Momenten nicht endet. Er bewahrt vor Entscheidungen, die die Zukunft dauerhaft beschweren würden, und schenkt zugleich neue Anfänge gerade dort, wo scheinbar alles verloren ist. Wer im Herzen lernt, sich wie David im Herrn zu stärken, findet inmitten der Verwirrung eine leise, aber tragfähige Gewissheit. Auch durch verstrickte Wege hindurch bleibt Gott fähig, zu bewahren, zu korrigieren und das eigene Leben tiefer in seine Geschichte hineinzunehmen. Geformt für Gottes Herz, Kreuz, Selbstverleugnung und der Blick auf Gottes Ökonomie. Wenn man Saul und David nebeneinander betrachtet, springt zuerst der Unterschied im Ausgang ins Auge. Doch tiefer gesehen liegt der eigentliche Unterschied nicht in der Anzahl der Fehler, sondern in der inneren Ausrichtung. Saul verteidigt durchgehend seine Position, seinen Thron, seinen Ruf, die Zukunft seines Hauses. Davids Fehltritte, und es gibt nicht wenige, fallen in eine andere Grundbewegung seines Herzens, er bleibt innerlich auf Gott hin geöffnet, lässt sich zurechtbringen, sucht den Herrn, wenn er geirrt hat. Während Saul versucht, den Verlust des Königtums zu kaschieren und zu kontrollieren, kann David ertragen, vor Menschen zu verlieren, wenn er vor Gott im Recht sein will. Darin zeigt sich ein Mensch nach Gottes Herzen, nicht makellos, sondern aufnahmebereit für Gottes Reden, bereit, die eigene Geschichte unter eine größere Geschichte zu stellen. Aus dieser Geschichte, diesem Bild, sollten wir zunächst die Lektion lernen, unser Fleisch zu kreuzigen. Dann sollten wir lernen, unsere Selbstsucht, unser Eigeninteresse und unser eigennützige Streben zu verurteilen. Außerdem war Saul voller Selbst, und aus seinem tragischen Ende müssen wir lernen, das Selbst zu verleugnen. Wie der Herr Jesus sagte, wenn wir ihm nachfolgen wollen, müssen wir das Selbst verleugnen und das Kreuz auf uns nehmen. Der Herr Jesus fasst diesen Weg auf radikale Weise zusammen, wenn jemand hinter mir herkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Das Selbst zu verleugnen bedeutet nicht, die eigene Persönlichkeit zu verachten, sondern den Anspruch aufzugeben, Mitte und Maßstab des eigenen Dienstes zu sein. Das Kreuz auf sich zu nehmen heißt, jene inneren Sterbeprozesse zu akzeptieren, in denen Gott unser Bedürfnis nach Kontrolle, Anerkennung und Absicherung löst, damit Raum für sein Königtum entsteht. In diesem Licht erscheint Sauls Tragik als ernste Spiegelung des ungekreuzigten Selbst, das sich in geistliche Formen kleidet. David hingegen lässt sich durch Verfolgung, Entbehrung und Fehlentscheidungen hindurch formen. Sein innerer Horizont bleibt auf Gottes Ehre und Gottes Weg ausgerichtet, auch wenn er die Zusammenhänge nicht überblickt. Als gesalbter König ahnt David kaum, wie weitreichend sein Gehorsam ist. Seine Linie führt hin zu Christus, dem Sohn Davids, seine Geschichte wird Teil der Vorbereitung für den, in dem sich Gottes Königtum endgültig aufrichtet. Ähnlich überblicken wir heute selten, welchen Platz unser Treubleiben in Gottes großer Ökonomie hat. Die Schrift weist jedoch in eine Richtung, Gott sucht Menschen, die zu Gott hin abgesondert und mit Gott durchsättigt sind, damit er durch sie den Leib Christi aufbauen und sein Königreich mit seinem Haus aufrichten kann. Wo Selbstverleugnung und Kreuz nicht nur Worte bleiben, sondern innen Realität werden, entsteht Raum, in dem Christus sich durch uns mitteilen kann. Dann wird Dienst nicht Bühne des Ichs, sondern Kanal des Lebens, unauffällig vielleicht, aber mit ewiger Wirkung. Der Weg vom saulischen zum davidischen Herzen führt deshalb nicht über moralische Überanstrengung, sondern über ein tieferes Vertrauen in den dreieinen Gott. Er allein kann das Selbst beleuchten, das Fleisch ans Kreuz bringen und uns in eine Freiheit führen, in der das Reich Gottes wirklich wichtiger wird als der eigene Vorteil. Wo ein Mensch lernt, Niederlagen, Korrekturen und verborgene Leiden nicht als bloße Kränkung, sondern als Werkzeuge dieser Formung zu sehen, verlieren sie etwas von ihrem lähmenden Stachel. In der Stille solcher Prozesse wächst eine neue innere Festigkeit, man lebt nicht mehr von der Zustimmung anderer, sondern aus der Gewissheit, Teil von Gottes Geschichte zu sein. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand hinter mir herkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht, und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, weil du nicht gehalten hast, was der Herr dir geboten hatte. Der Kontrast zwischen Saul und David führt mitten hinein in die Frage, wovon das eigene geistliche Leben tatsächlich bestimmt wird, von der Sorge um Stellung und Wirkung oder von der Bereitschaft, Gottes Königtum über alles zu stellen. Selbstverleugnung und Kreuz bleiben abstrakt, solange sie nicht mit den konkreten Bereichen verknüpft werden, in denen es um Einfluss, Anerkennung und Sicherheit geht. Gerade dort, wo das eigene Ich gern Regie führen würde, lädt der Herr ein, loszulassen und ihm Raum zu geben. Das mag nach außen unspektakulär erscheinen, ist aber in Gottes Ökonomie von großem Gewicht. Wer lernt, auch durch Korrekturen, Enttäuschungen und verborgenen Dienst hindurch innerlich auf Christus ausgerichtet zu bleiben, wird nach und nach zu einem Menschen, durch den Gott bauen kann, im Alltag, in der Gemeinde, im Verborgenen. So wächst leise die Freude, Teil eines Reiches zu sein, das bleibt, wenn alle kleinen Monarchien vergehen. Herr Jesus Christus, du kennst die verborgenen Beweggründe unseres Herzens besser als wir selbst und du siehst, wo wir wie Saul um unser eigenes Reich kreisen. Reinige uns von Selbstsucht und Ehrsucht und schenke uns ein aufrichtiges Verlangen nach deinem Königreich und deiner Ehre. Wo wir in schwierige, verwirrende Situationen geraten sind, in denen wir keinen Ausweg sehen, stärke uns wie David in dir selbst und lass uns deine souveräne Hand über allem erkennen. Forme uns in allen Prüfungen zu Frauen und Männern nach deinem Herzen, die bereit sind, das Kreuz zu tragen und dir zu vertrauen, dass unser kleines Leben in deine große, ewige Ökonomie hineingestellt ist. Fülle uns neu mit Hoffnung, dass du auch durch das Dunkel hindurch deine guten Absichten verwirklichst und uns sicher an dein Ziel bringst. Amen.